Ihr habt so viel von diesen ETFs gehört. Heute ist es soweit. Ihr eröffnet ein Depot. Noch schnell den besten Anbieter rausfinden. Okay, jetzt gibt es hier 6 gesponserte Suchmaschinenergebnisse. Ach, bei der eigenen Bank, da geht's auch. Aber worin unterscheiden die sich jetzt? Ey, vielleicht ist das doch ein Thema für morgen.
Irgendwie doch eine kleine Hürde oder so ein bisschen irgendwie so ein bisschen wegschieben.
Ein Freund von mir schickt mir seit einem Jahr regelmäßig so einen Link zu für Trade Republic, dass ich mich da anmelden soll, damit er dann nämlich Geld bekommt. Aber ich verweigere mich dem noch. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin zu jung für sowas.
Ich bin seit 2014 bei derselben Bank. Ich habe keinen Bausparvertrag, ich habe keine Rücklagen. Ich lebe in den Tag.
Facts und Feelings.
Wir spüren Gefühlen nach, die uns lange beschäftigen und suchen dann die größeren Zusammenhänge. Ich bin Przemek Żuk und ich kenne diese Hürde im Kopf sehr gut. Was so Investieren, Finanzen und so weiter angeht, da tue ich mich auch schwer, obwohl ich eigentlich ganz genau weiß, wie einfach das gehen sollte. Wir wollen heute herausfinden, warum es manchen von uns so schwerfällt, bei diesem Thema aus dem Knick zu kommen, und wir gucken, wo wir anfangen sollten und woran das überhaupt liegt.
Also meine Eltern sind nicht reich, ich bin auch nicht reich geboren worden, aber wir waren auch nie wirklich arm, sage ich mal. Aber meine Eltern haben sehr hart für ihr Geld gearbeitet. Sie haben immer gesagt, du hast Migrationshintergrund, du bist dazu noch schwarz. Hier in Deutschland musst du doppelt so hart arbeiten wie die anderen, um etwas zu erreichen und um Geld zu verdienen. Und wenn du Geld hast, dann gib niemals alles aus, sondern spare. Leg immer was zur Seite. Und wir konnten uns wirklich nicht viel gönnen. Wir sind nicht gereist, nicht in Restaurants gegangen. So das, was ich bei meinen Freunden in der Grundschule oder auf dem Gymnasium gesehen habe. Und ich hatte immer im Hinterkopf, okay, hart arbeiten und sparen. Und nur durch harte Arbeit und Sparen kann man sich Geld zur Seite legen.
Das ist Oriana. Ihr wurde das Investieren jetzt auch nicht gerade in die Wiege gelegt. Sie hat sich deshalb auch immer gewünscht, so zu leben, wie es die FreundInnen aus der Schule konnten. So mit Essen gehen, Reisen und all dem. Sie dachte immer, wenn sie dann erwachsen ist, dann wird das. Ja, und als sie dann erwachsen geworden ist, hat sie sich dem Thema vorsichtig angenähert. Zuerst über ein Tagesgeldkonto, also ein verzinstes Konto, bei dem man aber jederzeit noch an sein Geld ran kann.
Dann habe ich ganz stolz meinem damaligen Freund davon erzählt, dass ich ein Tagesgeldkonto habe und ja jährlich hier so und so viel Geld erhalte. Und er meinte, ja, das ist ja fast so ähnlich wie Dividende, diese Gewinnausschüttung von Aktien, von Unternehmen, die dir zahlen, wenn du Aktien von ihnen hältst. Und ich dachte mir so, wie? Und dann hat er mir das erklärt und ich dachte mir, okay, ich muss nur ein Depot eröffnen, mir ein paar Aktien aussuchen und es gibt Unternehmen, die zahlen dann Dividende. Und er so, ja. Und ich so, kann das jeder machen? Und er so, ja, wenn du 18 bist, in Deutschland lebst, kannst du das machen. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht so einfach sein. An der Börse sind doch wahrscheinlich nur Menschen und vor allem Männer, die das studiert haben, die Finanzen in- und auswendig kennen, die Unternehmen bewerten können von A bis Z. Und er so, eigentlich nicht, nur ausschließlich, du kannst es auch machen. Und da fing es an. Da habe ich ein Buch nach dem anderen gelesen, mir YouTube-Videos angeschaut, alles aufgesaugt, alle Bücher, Themen gefühlt, die es auf der Welt gibt zum Thema Aktien, Börse, Geld anlegen gelesen und dachte, okay, ich habe keine Zeit zu verschwenden. Und hätte ich zum Beispiel Amazon vor 5 Jahren gekauft, hätte ich so und so viel Geld. Und deswegen war das dann für mich so, okay, ich wage dieses große Rätsel von Aktien und Börse.
Also, für Oriana läuft es jetzt sehr gut. Sie ist zufrieden damit, wie sie mit ihrem Geld umgeht und wie sie es vermehrt. Sie ärgert sich sogar, dass sie so spät angefangen hat. Sie hatte also auch die Schwierigkeiten, die ich kenne, und darum geht's ja auch heute, warum wir diese Finanzthemen so vor uns herschieben. Irgendwie scheint da ja doch eine gewisse Vorarbeit nötig zu sein oder zumindest irgendeine Haltung. Deshalb haben wir Nicolas Manceres eingeladen. Er arbeitet für die Caritas und ist Schuldnerberater. Er kennt sich also aus mit den Einstellungen von Menschen und Geld. Was hast du so an Erfahrungen? Welche Aufgaben bezüglich Finanzen schieben Menschen am häufigsten vor sich her?
Na, ich würde erstmal sagen, überhaupt die Papiere zu sortieren. Also,
welche Papiere?
Viele, die jetzt in die Schuldnerberatung kommen, haben natürlich viele Briefe von Gläubigern, wo sie nicht bezahlt haben, Mahnungen und so weiter. Aber diese zu sortieren und wegzuräumen, ist schon eine Schwierigkeit, weil man sich um Sachen kümmern muss, die unangenehm sind. Aber auch schon die Kontoauszüge im Grunde eigentlich wegzusortieren, wenn sie noch nicht digital sind. Oder aber auch Lohnnachweise, Bürgergeldbescheide, was auch immer da ist, dass das wirklich in Ordnern sortiert ist, das ist schon eine Schwierigkeit, die Leute mitbringen.
Also ganz vorne anfangen. Erstmal Schulden und Ausgaben sortieren. Denn wer keinen Überblick über seine finanzielle Situation hat, sollte zuerst das in den Griff kriegen, bevor er oder sie überhaupt darüber nachdenkt, in welchen ETF Geld gesteckt werden sollte. Das ist die klare Haltung von Nicolas Manceres.
Naja, also grundsätzlich sage ich, jeder soll im Grunde für sich eine Übersicht haben, wie die Einnahmen und Ausgaben sind. Und da ist natürlich das, sich mal richtig aufzuschreiben. Also tatsächlich, welche Einnahmen habe ich im Monat und welche Ausgaben habe ich im Monat, schon gut. Wir haben bei uns auf der Seite einen Jahresplan, wo man sozusagen jeden Monat das aufschreiben kann. Das Gute daran ist, man kann auch immer abhaken, was hat man schon erledigt. Ja, was ist sozusagen überwiesen und wo ist das Geld hin, damit da nichts irgendwie hängen bleibt. Aber am Ende hilft so ein Aufschreiben vor allem dazu, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel rein und raus geht. Und am Ende muss man das Gefühl haben und eine Klarheit haben, es bleibt eigentlich jeden Monat ein bisschen was übrig. Wenn das nicht funktioniert, dann auf Dauer nicht funktioniert, ne? Jeder Monat ist ein bisschen anders, dann ist da schon ein Problem, was man sich anschauen sollte.
Übrigens ist das auch genau das, was Oriana gemacht hat, bevor sie angefangen hat zu investieren. Und das rät sie auch anderen, die jetzt an diesem Punkt stehen.
Dass es wichtig ist, zu überdenken, wie man aktuell sein Geld ausgibt und warum man das tut, was die Motivation dahinter ist. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, da habe ich jede Ausgabe, die ich hatte, in eine Excel-Tabelle geschrieben. Alles, weil ich wollte so viel Geld wie möglich sparen und anlegen und habe wirklich alles in eine Excel-Tabelle geschrieben. Habe mich gefragt, okay, brauche ich jetzt wirklich die 10. Hose? Brauche ich jetzt wirklich das Parfüm, obwohl die anderen Parfüms noch voll sind? Brauche ich wirklich diese Make-up-Marke, diese Make-up-Foundation, diese Lidschattenpalette? Also man muss sich wirklich fragen, warum man etwas kauft. Will man sich selbst glücklich machen oder vielleicht andere beeindrucken? Zeigt nach außen, dass man es geschafft hat und woher diese Sehnsucht kommt. Und wenn man sich das einmal gefragt hat, kann man sich vielleicht auch fragen, okay, ich habe vielleicht hier ein bisschen zu viel konsumiert, aber wenn ich 50 Euro im Monat spare und das anlege, dann kann ich was für mein zukünftiges Ich tun. Und was ich Ihnen sagen würde, ist, dass es die Möglichkeit gibt. Man muss auch überhaupt wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Wenn man keine Akademikereltern hat oder Eltern hat, die investieren, oder ausländische Eltern, die eigentlich nur hier hinkommen und fokussieren zu arbeiten, natürlich nicht alle, aber viele, ne? Arbeit, 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 und dann gar nicht nach links und rechts gucken und sehen, ach, man kann an der Börse agieren, oder aber man kann sich einen Teil eines Unternehmens kaufen und an deren Gewinn teilhaben, natürlich auch Verluste, aber überhaupt, dass es diese Möglichkeit gibt.
Dann, wenn wir unsere Finanzen erstmal im Griff haben, dann können wir uns überlegen, wie wir Geld anhäufen wollen. Und auch da sollten wir strategisch rangehen, rät Nicolas.
Ja, das ist im Grunde was Ähnliches. Also man muss es eigentlich auch wieder in kleine Schritte packen, zu sagen, was will ich denn jetzt zuerst? Und da würde ich erstmal sagen, es gibt so drei Sachen, die man so im Ansparen oder im Vorsorgen im Blick haben muss. Das ist diese ganz kurzfristige Rücklage. Also da geht der Kühlschrank kaputt und ich brauche auf die Schnelle mal irgendwas um die 500 Euro oder 1000 Euro. Die muss ich einfach haben. Die muss so im Laufenden drin sein. Dann gibt es die größeren Anschaffungen, zu sagen, ich will ein Auto kaufen oder eine neue Küche, wie auch immer. Oder man muss eine Arbeitslosigkeit überbrücken, also wo es über mehrere Monate geht oder über größere Summen, wo man eine Rücklage braucht. Und als Letztes kommt natürlich dann die Altersvorsorge, dahingehend zu sagen, naja, ich muss ja irgendwie gucken, wie ich so eine Rentenlücke überbrückt kriege. Und dann denke ich, ist das schon sinnvoll, erstmal beim Ersten anzufangen und dann sich Schritt für Schritt vorzuarbeiten.
Ich finde, das klingt alles super nachvollziehbar, und wenn ich so handeln würde, wäre ich jetzt schon deutlich reicher. Aber kann ich halt irgendwie nicht. Und da steckt noch mehr für mich dahinter, auf so einer grundsätzlichen Ebene. Deswegen spreche ich mit Markus Wolf, unserem Wirtschaftsreporter bei Deutschlandfunk Nova. Ihr kennt ihn vielleicht vom Podcast What the Wirtschaft.
Wenn man sich dem nähern will, wer investiert und wer nicht, muss man eigentlich erstmal fragen, wer spart eigentlich und wer nicht, oder wer kann sparen und wer nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen basic, aber man braucht natürlich erstmal genug Geld, was übrig bleibt sozusagen am Ende des Monats, damit man was zur Seite legen kann. Und wenn man sich Deutschland insgesamt anschaut, dann gibt es hier eine relativ hohe sogenannte Sparquote. Also die Leute im Vergleich zu anderen Ländern legen relativ viel zusammen. Seite. Ich habe Daten von 2022 gefunden. Da war Deutschland das Land mit der höchsten Sparquote in der ganzen EU. Wenn man jetzt, sage ich mal, 2000 Euro verdient, wären das so circa 400 Euro. Also die Sparquote ist 20%, ein Fünftel ungefähr. Aber es ist auch klar, das schaffen eben nur Leute mit einem ordentlichen Einkommen. Das täuscht manchmal, wenn man so eine Statistik sieht, dann denkt man immer, ich spare zu wenig. Aber sozusagen die Superreichen können ja auch, die ziehen sozusagen die Statistik nach oben. Und manche Leute müssen eben zum Beispiel auch einen Kredit aufnehmen, wenn mal was kaputt geht oder so, und können sich gar nicht die Gedanken machen darüber, wo sie jetzt investieren. Und in der Hinsicht gibt es eine ganz interessante Sache, wenn man sich so Aktienbesitz anguckt und überlegt, wer investiert und wer nicht, dass man, wenn man so eine Deutschlandkarte sich anschaut, da immer noch die alte Grenze zwischen BRD und DDR sieht. In einer Krassheit, die man selten bei so Statistiken sieht, ist dieser Aktienbesitz wirklich wie so eine noch stehende Mauer. Das liegt natürlich daran, dass auch im Osten die Einkommen geringer sind. Also das ist schon ein wichtiger Indikator dafür, ob Leute jetzt in Aktien investieren können oder nicht. Die haben dann weniger übrig zum Sparen. Aber es liegt auch an sowas, was der Soziologe Steffen Mau mal beschrieben hat als vielleicht so eine Mentalität der einfachen Leute in der DDR. Und natürlich auch so eine Kultur, die überhaupt nicht auf Aktienbesitz ausgelegt war und die dann auch mit 1990, mit dem Umbruch, natürlich jetzt nicht sich so 180 Grad gedreht hat.
Übrigens, ob ostdeutsch oder nicht, das ist nicht das einzige demografische Kriterium. Auch Frauen und Männer verhalten sich unterschiedlich. Oft liegt aber auch das am Einkommen. Aber nur nebenbei sei erwähnt, Investorenclubs, die nur aus Männern bestehen, investieren schlechter als gemischte oder rein weibliche. Das hat die US-amerikanische Soziologin Brooke Harrington herausgefunden, die sich mit Geld und Superreichtum beschäftigt. Und da ist noch mehr.
Traumata und Themen, die man so mitschleppt aus der eigenen Familie, ist auch Geld eben total das Thema. Es gibt auch Forschung, die ist so ein bisschen an der Grenze zwischen Psychologie und Verhaltensökonomie. Unter anderem einem Psychologen namens Brad Klons, und der spricht davon, dass innerhalb von Familien und von Generationen es so bestimmte sogenannte Money Scripts gibt, also so Glaubenssätze über Geld, die sich über mehrere Generationen weitertragen. Er unterscheidet da zum Beispiel Money Avoidance, also dass so gesagt wird, wir wollen gar nicht mit Geld zu tun haben, wir sind ganz asketisch, das ist unmoralisch sozusagen, mit Geld zu protzen oder so. Und dann vermeiden eben bestimmte Familien total mit Geld zu tun zu haben, obwohl sie vielleicht eigentlich vom Einkommen her sich schon das leisten könnten. Aber sie wollen eben einen bestimmten Lebensstil ausdrücken. Und dann gibt es aber auch Leute, die natürlich total in so ein Money-Worship-Script, nennt er das, kommen. Also wo sozusagen Geld alles ist und auch der ganze Selbstwert sozusagen über Geld definiert wird. Gleichzeitig muss man so eine Ansätze auch manchmal mit Vorsicht genießen, weil da noch nicht allzu viel so wirkliche Grundlagenforschung dahinter steckt. Zum Teil ist es auch bei dem Brad Klons konkret so eine Art Businessmodell. Also der vergibt dann auch so Zertifikate für Finanztherapeuten, die sich dann bei ihm ausbilden lassen können und so weiter. Aber vielleicht hilft es schon mal, und ich fand es ganz interessant in der Hinsicht, dass man darüber nachdenkt, wie eigentlich der Umgang mit Geld in der eigenen Familie war und wie einen das geprägt hat.
Oriane hat mir erzählt, dass es sie ärgert, dass in Deutschland wenig über Geld gesprochen wird. Und ich sehe das auch immer wieder bei Social Media, bei so mehr oder weniger vertrauenswürdigen Finanzcoaches, dass es heißt, es bräuchte nur mehr finanzielle Bildung an Schulen. Aber auch das lässt sich nicht so richtig belegen.
Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Initiativen, und ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch sehr viel, ich sag mal, wishful thinking ist. Also man geht in die Schulen, erklärt den Kindern, wie man mit Geld umgeht, mit Aktien oder so, und dann werden die alle zu total rational agierenden Marktakteuren. Und da gibt es eben auch Forschung, gerade so aus der Verhaltensökonomie, die im Prinzip eher sagt, wir sind alle doch so ein bisschen weniger rational, als vielleicht man erstmal annimmt. Und wir haben eben bestimmte Muster, wie wir uns verhalten. Zum Beispiel, dass wir eben ein bisschen träge sind vielleicht bei bestimmten Entscheidungen. Also wir treffen eine Entscheidung und kaufen zum Beispiel eine Versicherung und bleiben dann erstmal dabei, obwohl wir vielleicht eigentlich wissen, dass es ein bisschen anders läuft. Und die Verhaltensökonomie sagt eben, das sind grundlegende Muster im menschlichen Verhalten. Die ändert man jetzt auch nicht, wenn man mit 16 Jahren einen Finanzbildungskurs hat oder wenn man mehrere Finanzbildungskurse hat, sondern was die Verhaltensökonomie eigentlich sagt, ist, wir brauchen am Point of Sale, also da, wo wir irgendwas kaufen, wo wir irgendeine Entscheidung wirklich treffen müssen und gerade so unentschlossen sind, da brauchen wir Hilfe. Und im besten Fall wenden wir uns dann an eine Institution, die uns nichts verkaufen will in dem Moment, sondern die irgendwie uns helfen will, zum Beispiel eine Schuldnerberatung, wenn wir Schulden haben, oder eine Verbraucherzentrale, wenn wir vielleicht auch Fragen zu Anlage haben oder zu Hauskauf oder Krediten. Das sind ja auch super komplizierte, auch rechtliche Sachen. Also deswegen muss man da sagen, dass diese Finanzbildung schon so ein bisschen umstritten ist in der Forschung. Und es gibt auch viele recht renommierte Verhaltensökonomen, die das sehr kritisch sehen. Also es gibt eine gute Intention, aber so richtig funktionieren, ob es jetzt wirklich funktioniert, weiß man nicht.
Das kann man natürlich auch als eine Chance begreifen. Schließlich kann es ja auch zu sehr viel Selbstwirksamkeit führen, wenn man so ein großes Thema im Griff hat. Bei Oriana zumindest spüre ich das ganz stark.
Ich hätte, glaube ich, nie gedacht, dass es einfacher ist. Also das ist jetzt so grob gesagt, aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich einfach ist, sich ein Depot zu eröffnen, Geld von seinem Girokonto auf sein Depot zu überweisen, eine Aktie auszusuchen, zu klicken und zu sagen, okay, ich habe jetzt Teil eines Unternehmens gekauft. Ich hätte gedacht, vielleicht gibt es da irgendwie ein Auswahlverfahren von dem Unternehmen oder von der Bank. Ich habe das nie so gesehen, dass eigentlich jede Bank oder jedes Unternehmen froh darüber sein kann, dass ich mein Geld investiere. Das war für mich so, ach, wow. Oder auch mit dem Tagesgeldkonto. Das ist mein Geld, für das ich hart arbeite. Die Bank kann eigentlich froh sein, in Anführungsstrichen, wenn ich denen das Geld gebe, weil sie damit ja auch weiterwirtschaften. Und die sind froh um jeden Cent, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und für mich war immer dieses, du musst doppelt so hart arbeiten, sei überhaupt froh, wenn du irgendwo einen Job kriegst, weil du bist eine Frau, wir haben Migrationshintergrund, du kommst nicht aus einer Akademikerfamilie, immer dieses Dankbarsein für alles. Und dann dachte ich mir, ach cool, das an der Börse, das gibt mir so Selbstbewusstsein, dass ich sagen kann, ach hier, ich glaube an dieses Unternehmen, ich habe Teil dieses Unternehmens gekauft, die sind daran interessiert, Gewinne zu machen und die schütten teilweise ihre Gewinne an mich, eine Aktionärin, aus, als Anführungsstrichen Belohnung. Und das war für mich, das hat mein Weltbild total geändert und auch mir mehr Selbstbewusstsein gegeben.
Oriana hat mir auch erzählt, dass sie natürlich nicht alles an der Börse uneingeschränkt toll findet. Sie investiert zum Beispiel nicht in Waffen, damit will sie nichts zu tun haben. Und es ist ja auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was mit dem eigenen Geld passiert, wem man es wirklich geben will. Solche ethischen und moralischen Bedenken sollte man auf jeden Fall abwägen, das rät auch Nicolas Manceres. Aber manchmal, sagt er, muss man auch ins Machen kommen.
Naja, also letztlich braucht man so ein bisschen Mut zur Lücke, ne? Also die Frage, was ist denn jetzt das, was ich wirklich, wirklich will, kann man am Ende nie 100% beantworten, weil man nie alle Entscheidungsgrundlagen haben kann. Insofern würde ich sagen, dass wir irgendwann einfach mal anfangen müssen, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt. Aber beschäftigen muss man sich halt damit, ne? Auch wenn man eine App hat, irgendwie ist es so, dass man dann am Ende doch sagen muss, ich muss mal Zeit investieren, ich muss mich mit verschiedenen Optionen beschäftigen, muss Entscheidungen treffen, aber irgendwann kommt die Entscheidung, jetzt mache ich das.
Ich nehme von dieser Folge mit, dass ich wirklich nicht der Einzige bin, der sich schwer tut, was Finanzthemen angeht. Und dass die Verhaltensökonomie wirklich recht hat. Also ich habe das Gefühl, ich verhalte mich genau so, wie sie es voraussagt. Am Ende hat mir aber auch Oriana gezeigt, dass das Thema auch irgendwie Spaß machen kann, auch wenn es natürlich vor allem darum geht, sich finanziell abzusichern. Mein Anspruch ist aber noch tiefer gestapelt, endlich mal anfangen, sich darum zu kümmern und eher auf unabhängige Quellen hören. Und wenn Investieren nichts für mich ist, dann ist das auch okay. Weiterführende Infos findet ihr in den Shownotes. Das Team für diese Folge war Anne Göbel, Simon Barth, Frank Klein und ich, Pschemmekschuk. Wir sind ja gerade erst mit unserem Podcast gestartet. Wenn ihr also Feedback habt, super gern, einfach an factsundfeelings@deutschlandradio.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.